Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jonas Schneider ist bei uns, der CEO und Founder von Daedalus, ein Unternehmen aus dem Deep Tech Bereich, aus dem Bereich Robotik trifft künstliche Intelligenz, trifft Industrie 4.0. Das Ganze vor dem Hintergrund virtueller Fabriken. Also ihr merkt schon, da geht es richtig zur Sache. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 11,5 Millionen Dollar mit richtig, richtig coolen und namhaften VCs. Also ich fand das super, super cool, was wir da besprochen haben. Bin mal gespannt, wie ihr das findet. Denkt mal drüber nach, wie ihr das eventuell weiterempfehlen könntet. Ihr kennt ja vielleicht Menschen aus der Industrie oder die sich für künstliche Intelligenz interessieren oder die einfach nur fasziniert sind von den vielen coolen Entwicklungen. Und gerade beim Deep Tech-Bereich ist das natürlich umso spannender. Von daher einfach die Bitte, mal kurz drüber nachdenken, wer aus eurem Bekanntenkreis das vielleicht hören sollte. Und damit gehen wir auch gleich rein ins Gespräch. Ich will nur noch kurz hinweisen, nachher um 16 Uhr ist Matti Schur bei uns zu Gast, der CEO und Founder von Avocargo. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, das ein Netzwerk aufbaut mit Lastenfahrrädern, elektronisch angetriebenen Lastenfahrrädern, die ihr bei Bedarf mieten könnt. Also im Prinzip so ein bisschen wie das E-Scooter-Modell oder Carsharing-Modell, aber eben für elektronisch angetriebene Lastenfahrräder. Ziemlich cool, haben auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und ja, dementsprechend freut euch auf ein Thema, das möglicherweise euer Privatleben vielleicht sogar tangiert. Und kurz nochmal der Hinweis auf morgen. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben mit OMR Reviews eine Kooperation und wir sprechen mit all unseren Gästen über die beliebtesten Tools und ihre Geheimtipps an Tools, also Tools, die sie einfach gerne im Einsatz haben und die vielleicht nicht jeder kennt. Und ja, das kommt eigentlich in jeder Folge, aber wir haben gesagt, wir stellen als Service für euch nochmal 10 Antworten zusammen. Das dann, wie gesagt, morgen in einer relativ kompakten Folge, ich glaube so 15 Minuten lang ungefähr, ist total relevant, total spannend. Also falls ihr das ein oder andere Tool verpasst haben solltet, das dann, wie gesagt, morgen im Gesamtüberblick. Und dann nochmal kurz der Hinweis am Sonntag. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt ja jeden Sonntag Autorinnen und Autoren von Büchern, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Oder sie begrüßt Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben. Und so eben auch diese Woche. Bei ihr zu Gast ist Dietmar Hölscher. Er ist der Inhaber von Firestarter Business und er spricht über sein Buch Digitale Revolution. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie wirst du ein Gewinner der radikalen Veränderungen? Was wird der nächste Trend in der Produktion, im Handel oder im Beruf? Und das Ganze eben mit 22 Expertenbeiträgen, die versuchen, Antworten auf diese dringenden Fragen zu geben. Ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Das dann, wie gesagt, am Sonntag. So, das war jetzt eine lange Anmoderation. Tut mir auch leid, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Jetzt bin ich fertig. Jetzt gehen wir rein ins Gespräch mit Jonas Schneider, dem CEO und Founder von Daedalus. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Interview.
Also, ich freue mich sehr, Jonas Schneider ist hier, Founder und CEO von Daedalus. Hallo Jonas.
Hallo, freut mich.
Ja, freut mich auch sehr und ja, abgefahren. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, aber wir sprechen über, ich glaube, ein ziemlich interessantes Unternehmen. Aber vielleicht einen Schritt zurück. Ich habe in der Wirtschaftswoche gelesen, dass du auch mal eine Roboterhand für einen Rubik's Cube programmiert hast. Da musst du mal erzählen, wie es dazu kam.
Ja, sehr gerne. Also das war tatsächlich mein erster Job nach der Uni, wo ich, ja im Grunde gerade nach dem Bachelorabschluss, ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, habe da studiert und war dann als einer der ersten Mitarbeiter bei OpenAI. Das ist so ein KI-Forschungsinstitut, Forschungsfirma in San Francisco, die im Grunde also Machine Learning und künstliche Intelligenz, Algorithmen und Methoden forschen, so mehr oder weniger. Also ein bisschen so eine Art die Silicon Valley-Variante von einem Doktor. So habe ich schon Leuten beschrieben. Und wir haben uns dann eben ein Projekt zum Ziel gesetzt und gesagt, was wäre was total Verrücktes, was man im Grunde, was man schon seit Ewigkeiten versucht, so mehr oder weniger in der Robotik. Oder wir machen, also andere Leute in der Firma haben das in anderen Bereichen auch gemacht, aber wo einem einfach die Methoden fehlen, so mehr oder weniger, um sozusagen ein bestimmtes Problem mit Software zu lösen. Bei der Robotik ist zum Beispiel das Problem, dass da viel in der echten Welt hat man irgendwie Sensoren, die ungenau sind und einfach viele verschiedene Probleme, die sozusagen eine Kontrolle, also sozusagen roboterkomplexe Sachen erledigen zu lassen, schwierig macht. Mhm. Und deswegen haben wir sozusagen durch verschiedene Methoden, durch Simulation, durch so Transferlernen, wo wir dann so eine Simulationsumgebung hatten, in der sozusagen der Roboter gelernt hat, ah, wie drehe ich diesen Würfel so ein bisschen und man versucht, ah, okay, ich kann hier so dagegen hauen und dann dreht er sich ein bisschen. Und letztendlich dann sozusagen das Gesamtproblem, nämlich so ein Zauberwürfel sozusagen von zufällig Farben verteilt zu alle Farben sind jetzt sortiert zu lösen. Das war eine interessante Forschungsarbeit, würde ich so ein bisschen sagen, und aber wo halt viel aus Software, Machine Learning, Robotik mit reingespielt hat. Und letztendlich ja ein interessantes Projekt war, von dem wir aber auch, glaube ich, einfach viel mitgenommen und auch veröffentlicht haben am Ende.
Wie kam es denn bei dir zu dieser Faszination von diesem ganzen Bereich? Weil es ist ja schon jetzt, also da bist du ja du bist jetzt heute 29, ne? Oder?
28 geworden vor ein paar Wochen tatsächlich.
Ah ja, okay, weil ich hatte hier 27 stehen von dem Artikel, deswegen frage ich, also du bist relativ jung, das will ich damit sagen, und hast sowas schon gemacht. Wie kam es denn, also vielleicht gehst du nochmal ein paar Schritte zurück. Hol es nochmal ab, wie beginnt so eine Faszination, so eine Reise?
Also hauptsächlich, um jetzt ehrlich zu sein, ich hatte gar nichts mit Robotik am Hut, als ich bei OpenAI angefangen habe, sondern mein Background ist eigentlich Softwareentwickler, also Backend-Softwareentwicklung, Infrastruktur, Cloud, Netzwerksysteme, sowas. Aber was so ein bisschen die These war, die wir dort verfolgt haben und die ich auch immer noch sehr stark dran glaube, ist, dass man so ein bisschen eine Kombination braucht von sozusagen Grundlagenforschung so ein bisschen und wirklich einen Drang dazu, funktionierende Systeme zu bauen. So, und deswegen, also, und so haben wir auch ein bisschen das Team aufgestellt. Das ist quasi wirklich Leute, die sie schon seit Jahren eben so in diesem Bereich Machine Learning und auch Robotik forschen und dann gleichzeitig eben aber einfach Ingenieure. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Background an der Stelle, die einfach sagen, okay, wir müssen dieses Ding jetzt aber wirklich zum Laufen bringen. So, hier geht es nicht darum, irgendwie besonders coole Messergebnisse zu sammeln oder sowas. Das Ding soll funktionieren. So, also wirklich so einen produktgetriebenen Ansatz so ein bisschen zu fahren. Und über die Schiene bin ich eigentlich da hingekommen. Und das kann sich natürlich nicht jeder erlauben, so mehr oder weniger, oder in jeder Umgebung. Aber ich glaube, dieser Ansatz sozusagen, dass man einen produktgetriebenen oder einen sehr zielorientierten sozusagen Ansatz verfolgt für Themen, die eigentlich eher teilweise sogar noch in der Forschung verbleiben. Also ich glaube, damit kann man wirklich so den Stand der Technik nach vorne schieben. So, das war so ein bisschen unsere These dabei.
Und jetzt schreibt die Wirtschaftswoche in dem gleichen Artikel, Unternehmen wie Daedalus können eines Tages den Wohlstand Deutschlands sichern. Also da musst du mir mal erklären, wie kann das denn passieren?
Also ich glaube, wir haben ja jetzt so ein bisschen diese Perspektive wirklich gerade von beiden Seiten, weil wir sozusagen, unser Hauptsitz ist jetzt hier in Karlsruhe. Wir haben aber auch ein paar Ingenieure, auch die ja wirklich in den USA an der Westküste arbeiten. Ich selbst wohne auch noch hauptsächlich in San Francisco und bin sozusagen dann als Pendler unterwegs quasi zwischen San Francisco und Karlsruhe. Und das sind einfach noch komplett unterschiedliche Welten, einfach zwischen USA und Deutschland. Da ist ein weiter Grad tatsächlich im Grunde einfach was. Letztendlich, glaube ich, hängt es ein bisschen von der Risikomentalität oder Risikobereitschaft ab, wo ich glaube, in Deutschland ist es immer noch so ein bisschen, es ist immer noch zu verpönt zu scheitern. So mehr oder weniger, hingegen in den USA, ja wunderbar, das hat nicht geklappt, dann halt beim nächsten Mal. So, also da ist überhaupt kein Stigma irgendwie dran oder sowas. Also ich glaube, deswegen ist man da immer noch einfach, und natürlich dem folgt irgendwie so ein bisschen alles, dem folgt das Geld, dem folgen dann auch die Leute. So. Und ich glaube, da hat man es noch echt schwer, wenn man, also gerade hier in Deutschland, wenn man eben wirklich nur auf das Ökosystem hier angewiesen ist. Also wir wären schon jetzt gar nicht so weit, wie wir jetzt heute schon wären, denke ich, wenn wir nicht auch sozusagen diese Zweibeinigkeit so ein bisschen hätten. Einfach weil es so schwierig ist, schon Leute davon überzeugen, hey, wir machen hier was, das funktioniert heute noch gar nicht, aber wir haben da einfach ein gewisses Vertrauen zu und Vertrauen darauf, dass wir sowas Kompliziertes, was so semi-Deep-Tech ist, zusammenbauen und wirklich zur Realität machen können. Und das ist bei vielen Investoren, glaube ich, noch gerade auf der Herseite vom Teich hier noch gar nicht so klar.
Wenn du sagst, ihr seid noch nicht so weit, vielleicht gehen wir mal rein in euer Geschäftsmodell und eure Idee. Also vielleicht kannst du mal erzählen, wo ihr gerade steht, aber vielleicht vor allem auch, was ihr macht.
Ja, sehr gerne. Also wir bauen die autonome Fabrik der Zukunft für Präzisionsbauteile. Was heißt das? So, also zurzeit ist es ein Handwerksberuf heutzutage, mehr oder weniger. Es gibt so bestimmte Maschinen, mit denen kann man bestimmte Bauteile herstellen. Und das ist sehr universell. Also das kann sowas sein wie ein Raketentriebwerk. Das kann sowas sein wie ein spezielles industrielles Pumpensystem. Das kann sein ein Ventil für ein Beatmungsgerät. So, also wirklich alles, wo Präzision gefragt ist, Präzisionsbauteile aus Metall. Und die werden sozusagen für die industrielle Verwendung noch im Grunde als Handarbeit gefertigt, so mehr oder weniger. Da kommen dann verschiedene Maschinen zum Einsatz, aber es dreht sich alles sozusagen um den Werker, so der wirklich sozusagen halt daran an diesen Teilen arbeitet. Und das ist was im Grunde sehr arbeitsintensiv ist und ist auch ein komplizierter Ausbildungsberuf. Und jeder beklagt sich darüber in der Branche, dass es total schwierig ist, dafür Leute einzustellen. Und die Leute gehen auch in Rente und es kommt nicht so eine ganz große Generation nach. Und ich glaube, das ist genau eigentlich ein gutes Fallbeispiel dafür, weil es ist eben keine stupide Arbeit, die einfach nur irgendwie wie im Lager oder sowas sozusagen übernommen werden kann durch ein recht einfaches Automatisierungssystem, sondern das ist was wirklich hochkomplex ist und wo man sich sozusagen als der diese Arbeit heutzutage durchführt, sozusagen man muss ein Kontextverständnis haben und genau wissen, ah, okay, jetzt möchte ich gerade diese Art von Produkt fertigen und dafür muss ich so und so aufpassen, wenn ich die Maschine bediene oder wenn ich dieses Teil handhabe. Und damit ist es eigentlich das perfekte Beispiel dafür, um zu sagen, hier brauchen wir wirklich einen anderen Ansatz, als man sozusagen heute in der Massenproduktion hat, wo natürlich an der Autoproduktionslinie, da stehen schon überall Roboter, an der iPhone-Produktionslinie, so da kommt nur noch wenig Handarbeit zum Einsatz. So, weil man aber eben sagt, das kann man machen, weil man halt Millionen von Autos oder Millionen von iPhones produziert. Aber wenn es wirklich so um diese kleinen Serien geht, wo ein paar Dutzend oder ein paar hundert Teile gefertigt werden sollen, da ist die Automation noch sehr, sehr rückständig, weil es eben so schwierig ist, eben so einem Automatisierungssystem was Neues beizubringen. Und genau das ist so ein bisschen der Schwerpunkt von dem, was wir verfolgen. Also das ist wirklich, es geht darum sozusagen die Kompetenz, um eine neue Aufgabe zu lösen, eben so einem Roboter und so einem Fertigungssystem zu vermitteln. Und das ist eben hauptsächlich heutzutage ein Softwareproblem. So, also weil es wirklich darum geht, die Informationen, was genau soll denn gemacht werden, so mehr oder weniger, muss man dem Ding eben verklickern, so mehr oder weniger. Und genau da erfahren wir einen Ansatz, der sehr radikal ist, so weil wir sagen, okay, wir haben im Grunde unsere künstliche Intelligenz, die gesamte Fabrik steuert und sozusagen alle Entscheidungen trifft, die so normalerweise von den menschlichen Produktionsplanern getroffen werden. Und letztendlich heißt es, unser Geschäftsmodell ist aber, dass wir wirklich sozusagen, wir betreiben diese Fabrik und Kunden aus allen Branchen, aus dem Automobilbereich, aus verschiedenen anderen Maschinenbauen, können sozusagen bei uns Teile bestellen, die fertigen wir dann in unserer autonomen Fabrik und verschicken sie an die Kunden. Und das heißt sozusagen, alles, was innerhalb davon passiert, ist sozusagen das, was wir digitalisieren, automatisieren und optimieren können und das auch tun. Also wir haben sozusagen den maximal großen Freiraum dafür, um sozusagen auch unseren Kunden die Benefits davon zu bringen, dass sie zum Beispiel von Anfang bis Ende sehen können, okay, ich habe 50 Teile bestellt, die meisten sind schon fertig, zwei sind gerade noch in der Fertigung und die werden alle morgen verschickt. So eine Art von Transparenz hat man überhaupt nicht so im Grunde, was der Stand der Technik ist so in der Branche, weil das halt in irgendeinem kleinen Betrieb, der auf dem Land liegt, so mehr oder weniger gefertigt wird und alles noch sehr analog ist. So. Und dadurch können wir eben unseren Kunden sozusagen diese Transparenz und diese Flexibilität und Skalierbarkeit herstellen. Eigentlich so ein bisschen der Vergleich, den ich da gern ziehe, ist sowas, was die Cloud mit Rechenzentren gemacht hat, machen wir mit Fabriken. Dass man sozusagen diese Kapazitäten digital, je nach Bedarf, mieten und hoch und runter skalieren kann und dadurch sozusagen dem eigenen Unternehmen einen sehr großen Grad an Flexibilität ermöglichen kann.
Also klingt mega spannend, finde ich, total faszinierend. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, du hattest ja initial gesagt, wenn ihr jetzt nicht diese beiden Standbeine hättet, also lokalen Standbeine, dann wärt ihr noch nicht so weit. Wo steht ihr denn jetzt gerade? Wie viel davon ist jetzt Wunschdenken und wie viel davon passiert tatsächlich schon?
Ja, also wir haben schon im Grunde auf unseren ersten Maschinen, die in Karlsruhe stehen, die ersten Kundenbauteile vollständig autonom gefertigt. Also hat kein Mensch angefasst vom Rohmaterial. Das ist so ein bisschen ein sehr grober Aluminiumblock bis zu einer fertigen Adapterplatte, die noch bestimmte Präzisionseinfräsungen hat. Und das ist ein Kundenteil und das haben wir sozusagen von Anfang bis Ende schon gefertigt. Und haben sozusagen jetzt die ersten paar Dutzend verschiedene Teile sozusagen an Kunden verschickt. Und das war so ein bisschen ein großer Meilenstein für uns. Das haben wir jetzt im Sommer gemacht. Und jetzt geht es für uns wirklich an die Skalierung davon. Also wir fangen jetzt alles an von größeren Standortmieten, alle möglichen Maschinen, den Maschinenpark wird um Faktor 10 vergrößert, so mehr bei uns jetzt, sodass es jetzt wirklich in die Wachstumsphase davon geht und dass wir auch sozusagen dann die komplette Schicht, sozusagen, wir fangen an mit der Nachtschicht, so, dass sozusagen alle unsere normalen menschlichen Mitarbeiter gehen nach Hause abends und dann geht die Nachtschicht los und da ist kein Mensch mehr da. So, und daran, das geht jetzt für uns gerade los und damit werden wir uns die nächsten Monate befassen.
Ja, das, wenn ich dir jetzt richtig folge, man unterscheidet ja immer zwischen Asset Heavy und Asset Light und ihr geht aber eigentlich ein ziemliches Asset Heavy Modell, verfolgt ihr gerade, ne?
Ja, tatsächlich. Und das ist auch so wie du sagst, eher fast unkonventionell, so im Zeitalter der Airbnbs und Ubers, wo man irgendwie sagt, wir wollen echt gar keine Assets mehr haben. Es ist hauptsächlich zunächst mal technisch bedingt, weil es gibt durchaus auch den Ansatz, ja, wir können uns da so ein System ausdenken, irgendwie eine nette Software, die man sich einfach auf die Maschine, die man schon hat, spielen kann oder sowas und das versuchen sozusagen an die bestehenden Betreibern von solchen Maschinen zu verkaufen. Was wir so ein bisschen gesehen haben, wir haben uns natürlich das auch alles in der Anfangsphase genau angeschaut, so ob man damit sich sozusagen nicht in eine prekäre Situation begeht. Es funktioniert einfach nicht so gut, weil die Sache ist, das ist halt gerade, wenn man eben wenn man noch was Sachen macht, die so gerade an der Grenze der technischen Machbarkeit sind, dann kann man sich das eigentlich nicht leisten, sozusagen, das muss jetzt in der beliebigen Umgebung funktionieren, irgendwie auf beliebige Hardware. Da könnte man einfach so einen großen Automatisierungsgrad nicht umsetzen. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass man dafür auch dann eben auch die passenden Partner eben braucht, die dann auch sagen so, ja, das ist sozusagen was, was vielleicht ein bisschen unbequem ist sozusagen für den klassischen irgendwie Startup Software as a Service Investor. Aber der eben dann genau auch sagt so, ja, aber dieser Wette vertraue ich so und da bin ich auch bereit sozusagen damit mitzuziehen.
Also so im Prinzip wie AWS ja auch nicht hingegangen ist und hat irgendwie, weiß nicht, brachliegende Serverkapazitäten auf der Welt gesucht, sondern hat eine eigene Serverfarm aufgebaut.
Genau, richtig. Also einfach, weil man eben durch diesen Greenfield-Ansatz so letztendlich ist sozusagen, das macht eigentlich, also im Grunde gerade das, dass wir sozusagen, wir entwickeln eben das Robotersystem und wir wissen, wo die Maschinen aufgestellt sind, was für ein Materiallager es gibt und so weiter. Und weil man eben die Kontrolle über diese ganzen verschiedenen Bereiche hat, dadurch ist es überhaupt nur machbar. So, also es gibt schon dann sozusagen noch langfristig so, haben wir noch Überlegungen sozusagen, wie man das dann wirklich auch quasi in ein Produkt, was sozusagen dann, wo wir im Grunde das auch vorgefertigte Hardware zum Beispiel auch laufen lassen können. Aber das haben wir bewusst hinten angestellt, weil wir sagen, okay, damit ist es einfach sinnvoller, fürs Erste auszurollen.
Dann vermute ich mal, also Kapital, kannst du ja gleich nochmal was zu sagen, ob das hinterher für euch ein Bottleneck sein wird, aber wahrscheinlich ist ja trotzdem die Wachstumsgeschwindigkeit unter anderem durch die eigene Infrastruktur, die Wachstumsgeschwindigkeit der einfachen eigenen Infrastruktur gegeben. Und wahrscheinlich ist ja auch das Thema Kundenakquise jetzt erstmal in den ersten Schritten nicht ganz so leicht, ne?
Ja, es geht so. Also das was uns natürlich in die Karten spielt, ist, dass es ist der Sales-Prozess ist bei uns etwas anders und ich würde sagen eigentlich deutlich einfacher als sozusagen bei so den klassischen Tech-Sales, weil wir eben den Kunden durch unser Geschäftsmodell eben die Kunden sehen sozusagen, die müssen sozusagen dem nicht unbedingt vertrauen und nicht verstehen, ah okay, hier ist jetzt mein Machine Learning-Modell, was die Fertigung geplant hat, sehr schön, sehr schön. Aber sozusagen, sie sehen einfach die Benefits davon. Die Teile kommen schneller an. Es besteht eben genau diese Transparenz und sozusagen macht die Lieferkette dadurch stabiler. So, also, und das ist sowas. Also, wir reden da sozusagen, der typische Ansprechpartner bei uns bei Kunden ist sozusagen auch, ist ein Einkäufer. So, also, die einfach sagen, okay, hier sehen wir die Hard Benefits davon. Und dadurch ist der Sales-Prozess tatsächlich relativ einfach bei uns. Also jetzt gerade auch jetzt, wo eben so große Kapazitätsprobleme und Lieferengpässe bestehen, wo im Grunde, also alle unsere Kunden sagen dazu an der Stelle so im Grunde mehr oder weniger, wir nehmen so viel Kapazität von euch, wie wir bitte nur kriegen können, weil wir müssen diese Teile irgendwo hergestellt kriegen. So, also und ich glaube, da spielt uns eigentlich das Geschäftsmodell eher in die Karten. Und das Gute ist so, also viele von den, also einfach vom Kapitalaufwand her, diese Maschinen sind ja, es ist ja alles von der Stange. So, also es ist ja nicht, dass wir sozusagen im Grunde, das sind ja nicht alles Sonderanfertigungen, wie wenn man jetzt wirklich eine Fabrik, eine Autoproduktionsstraße aufziehen würde oder sowas, sondern im Grunde ist es eher so wie du schon angesprochen hast, AWS, wo man sozusagen, wir haben einen Server-Rack und was dann vorgestellt ist mit Servern und wenn man sagt, ja, wir brauchen jetzt mehr Kapazität, dann stellt man eben noch eins daneben. So, aber es ist sozusagen horizontal skalierbar, ohne dass man eben jetzt eine Produktionsstraße hat, die erst, wenn das letzte Puzzlestück eingelegt ist, sozusagen funktioniert.
Und die Branchen, ich habe hier gesehen bei euch Automobil, Medizintechnik, Maschinenbau, das sind so die Bereiche, aber von welcher Größe geht denn das los? Also Medizintechnik könnte ja wahrscheinlich fast sehr, sehr filigranes, kleines sein und Maschinenbau klingt sehr groß und mächtig. Kannst du das mal, also hängt das hinterher von der Fabrikgröße bei euch ab oder wonach richtet sich das?
Ja, also die Größe ist tatsächlich, also geht von irgendwie so im Mikrometerbereich für ein Micromachining bis hin zu irgendwie ein Flügel für einen Airbus oder sowas. So. Also das ist der gleiche Prozess. Das sind natürlich dann andere Maschinen, so, aber von der Funktionsweise die gleichen. Wir haben uns sozusagen da jetzt so ein bisschen einen Sweet Spot rausgesucht, der eigentlich so ein bisschen in der Größe von dem ist, was ein menschlicher Werker auch von Hand handhaben könnte. So, also das geht so von faustgroßen bis lenkradgroßen Bauteilen, würde ich mal sagen, so von der, um das mal abzustecken. Es geht ja dann eigentlich hauptsächlich immer darum, wie wir uns sozusagen, weil der Markt insgesamt für diese Teile ist riesig. Das sind global 100 Milliarden im Jahr, die einfach nur durch diesen Prozess umgesetzt werden. Und das ist aber natürlich, wie du gesagt hast, spannend, verschiedene Größen, verschiedene Materialien. Es gibt da schon auch, man muss da ein bisschen ins Detail gehen. Und wir haben uns da eben so eine bestimmte, so ein paar bestimmte Scheiben abgeschnitten, so mehr oder weniger von den Sachen, die zum einen sozusagen auch lukrativ sind, aber zum anderen natürlich auch einfach technisch umsetzbar sind, so mehr oder weniger. Also wir werden jetzt nicht direkt mit den super krassen Legierungen, die total schwer zu bearbeiten sind und nur irgendwie in drei bestimmten Sonderfällen verwendet werden, sondern wir fangen an sozusagen mit relativ einfachen und relativ sozusagen universal verwendeten Größen und Bauformen und Materialien.
Ja, es ist ja hier in Berlin, also nahe Berlin, Grünheide, ist jetzt gerade die Tesla-Fabrik eröffnet worden und die ist ja relativ automatisiert schon. Kann man sich das hinterher vorstellen, dass sag mal, ihr da vielleicht sogar andockt und man gar nicht diese Lagerhaltung vorhalten muss, sondern alles so quasi just in time auf Zuruf passiert, also wie so ein großer 3D-Drucker im Prinzip und dann hinterher kommt ein Tesla aber raus?
Also von der Funktionalität her, so, also genau diese Just-in-Time-Produktion ist auf jeden Fall genau richtig so, weil ja eben, also das passt wie die Faust aufs Auge, weil es ja eben gerade problematisch ist sozusagen, auch gerade wenn man irgendwie von einem bestimmten Bauteil fehlt jetzt auf einmal was und dann steht die ganze Produktionsstraße still so, und dass man im Grunde dann auch flexibel sich daran anpassen kann, wo besteht jetzt gerade ein Lieferengpass. In der Hinsicht ja, auf jeden Fall. Andererseits muss man immer an diese Stückzahlen denken, so, weil Tesla, die sagen natürlich, wir wollen so viele Millionen Autos und auch die auch fast alle gleich sind, so mehr oder weniger bauen wie möglich. Und die werden vermutlich sozusagen günstiger damit wegkommen, wenn sie einfach ihre eigene Automatisierungslinie dafür bauen. Das heißt, genau das ist so ein bisschen so der springende Punkt eigentlich sozusagen, wo liegen die Stückzahlen? Wenn die Stückzahlen wirklich in die mehrere Tausende, Zehntausende, Millionen gehen, dann lohnt sich sozusagen schon klassisch zu automatisieren, so wie Tesla und so wie die anderen Autobauer das machen. Aber das Problem ist sozusagen eher bei denen zu sehen, die einfach, wo die Stückzahlen so klein sind, dass sich die Automatisierung nach heutigem Stand der Technik noch gar nicht lohnt. Aber wiederum ins Spiel kommt das dann natürlich bei so Sachen wie Prototypen, bei kleineren Serien, bei Ersatzteilen. So, also im Grunde alle Sachen, wo eben die Fertigungsstraße noch nicht, also nicht sozusagen dauerhaft läuft, sondern wo immer sozusagen on demand oder eben auch just in time nachproduziert werden muss.
Ist das für euch schwierig, dann hinterher die Cases rauszufiltern, bei denen ihr funktionieren könnt und bei denen, wo ihr vielleicht auch abwinken müsstet?
Ja, es geht so. Also eigentlich die Differenzierung ist eigentlich sozusagen, im Grunde ist es eigentlich alles bis auf sozusagen die Serienfertigung von der Automobilindustrie, also sozusagen die größten Serien und Consumer, also so Sachen so wie eben die iPhones, so mehr oder weniger. Also Autos und iPhones. Tatsächlich ist sozusagen, das sind so die, wo so ein bisschen die Ampel auf Gelb geht, so mehr oder weniger. Aber im Grunde für diese ganzen sozusagen Industriemaschinen und eben alles, was sozusagen nicht eben in diesen riesigen Stückzahlen gefertigt werden muss. Und meistens ist es den Leuten auch schon klar, weil die sozusagen auch zum Beispiel für Spielzeug, so mehr oder weniger, wird dieser Prozess, dieses CNC-Fräsen, mit dem wir diese Bauteile herstellen, wird gar nicht verwendet, weil der sowieso schon zu teuer ist. Weil die sagen sich dann schon, Moment, Das kann ich doch leichter machen, wenn ich die Dinge aus Plastik mache, in Spritzguss oder sowas. Die sind dann nicht so genau, sind nicht so gut wiederholbar, aber das reicht mir ja, so mehr oder weniger. Also für die Industrien, die quasi sehr, sehr preissensibel sind, so mehr oder weniger, die fallen so ein bisschen raus für uns und die, aber da ist es auch von vornherein schon klar.
Jetzt seid ihr noch ein relativ kleines Team, ne? Aber zeitgleich habe ich gesehen, Mitarbeiter aus wirklich, das sind ja krasse Namen, die da bei euch quasi als Ex-Arbeitgeber aufgetaucht sind. Wie kam es denn dazu?
Ja, der Grundansatz dafür ist erstmal, also das ist halt auch so auch ein Grund, warum ich so fasziniert war von OpenAI in der Vergangenheit, so, weil man wirklich sagt, sozusagen ein kleines, fokussiertes Team wirklich von Top-Leuten kann herausragende Ergebnisse erzielen, so, und auch in vieler Hinsicht sozusagen einen größeren Hebel haben als ein größeres Team, so, wenn es sozusagen, wenn man wirklich fokussiert auf ein ganz konkretes, ganz bestimmtes Ziel darauf hinarbeitet. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Grund, warum OpenAI so unter anderem so erfolgreich ist, auch in der Talentenakquise, sagen wir mal. Und auch genau der Ansatz, den wir eben auch verfolgen, weil wir sagen, so, das macht einen sozusagen auch ein bisschen, also das ist auch einfach eine Umgebung, in der man arbeiten will, wo man merkt, aha, jeder hier ist wirklich, wow, der hat wirklich was auf dem Kasten und hat ein bestimmtes Expertengebiet, so mehr oder weniger. Und das, also Teil davon, ob das jetzt quasi Bereiche sind von wirklich auf der künstlichen Intelligenz-Seite, auf der Robotik-Seite, auf der Softwareentwicklungsseite, dass wir sozusagen, dass jeder ein Stück weit bei uns ein Experte ist für seinen Bereich. So, also das ist mir auch persönlich einfach wichtig, dass jeder bringt sozusagen ein gewisses Experten-Background mit und kann sich auch gleichzeitig sozusagen in die Richtung, in die er oder sie will, weiterentwickeln. Und ich glaube, dafür muss Freiraum geschaffen werden und das geht schon bei der kleinsten Unternehmensgröße los, mehr oder weniger.
Ja, also nur für die Hörerinnen und Hörer, ne? SpaceX habe ich hier stehen, Google und du hast OpenAI als Background. Wie sucht ihr denn, oder wie findet ihr jetzt diese Leute? Vielleicht kannst du mal in den Recruiting-Prozess nochmal reinblicken lassen. Und wie suchst du die aus? Wie identifizierst du, ob die zu euch passen?
Also viel davon, so auf jeden Fall so ein bisschen unser unfairer Vorteil an der Stelle ist halt Netzwerk. So, also zu Beginn eben mein persönliches Netzwerk und dann mittlerweile auch das Netzwerk von den Leuten, die jetzt bei uns sind. So, also das ist tatsächlich in dieser super frühen Phase, ist das obwohl sozusagen das, was irgendwie am schlechtesten skaliert, so mehr oder weniger, glaube ich, der beste Ansatz, weil damit muss man eben die Leute finden, wo man vielleicht auch irgendwie schon entweder direkt oder um die Ecke mal gehört hat, irgendwie, ah ja, die haben was drauf, mit denen möchte ich arbeiten. Aber darüber hinaus wird es ganz schnell sehr schwierig, auf jeden Fall. Und das ist auch für uns, also im Grunde Recruiting ist gerade immer noch, im Grunde, also auch gerade jetzt, wo wir halt wirklich eben auch unser Team eigentlich ums Doppelte wachsen soll im nächsten Jahr. Wir sind jetzt um die, wie sind wir? Wir sind jetzt 13? Unglücklich. Aber dann in zwei Wochen sind wir 14. So. Und das geht dann schon recht schnell hoch, so mehr oder weniger. Ab da ist es dann schon gar nicht mehr so einfach. Also ich habe tatsächlich noch, also auch gerade hier im deutschen Markt tut man sich auch wieder echt, glaube ich, so ein bisschen schwer gefühlt. Oder ich glaube, also es ist für alle schwierig, glaube ich, die hochqualifizierten Leute einzustellen. Und da sind wir keine Ausnahme. So, man muss halt, glaube ich, es gibt ein gutes Zitat, ich glaube, das ist von Sam Altman, so der quasi sagt, die schwierigen Startups sind eigentlich die einfachen Startups, so, weil im Grunde die, wo man wirklich sich was darunter vorstellen kann und einfach eine unfassbar große technische Kompetenzen gebraucht werden, das ist auch gleichzeitig ein faszinierendes Problem, an dem man arbeiten will. So, also im Vergleich dazu vielleicht eher so ein Software-Only-Problem ist, was schon relativ gut definiert ist, wo die Grenzen klar abgesteckt sind, was auch vielleicht einfach an der Stelle technisch nicht so spannend ist. So, und ich glaube, das ist so im Grunde was klar, ich meine, im Silicon Valley werden damit noch ganz andere Sachen finanziert, irgendwie vom Fusionsreaktor bis zum Supersonic Jet 2.0, also die Concorde 2.0. Aber ich glaube, so ein Stück weit, man muss eben halt genau diese Schnittmenge finden zwischen das ist kommerziell interessant und lohnt sich deswegen wirklich auch als Geschäftsidee und es macht einfach Bock, das zu entwickeln. So. Und ich glaube, damit kriegt man dann letztendlich auch sozusagen das Team, die da wirklich auch fasziniert dran sind.
Du hast ja eben im Nebensatz so ein bisschen durchklingen lassen, das klang zumindest so, als hättest du so ein bisschen die Nase gerümpft über den Standort Deutschland und hast ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt diesen Spagat, diesen Gap, diesen weiten Grat, hast du es, glaube ich, genannt, zwischen Deutschland und Amerika. Was würdest du denn denken mit eurem Geschäftsmodell und eurer Technik? Würdest du sagen, ihr wächst eher dann in den USA hinterher stärker oder in Deutschland?
Ja, wir sind ja eben so ein bisschen, also ich glaube, weil wir ja eigentlich so ein bisschen wir kombinieren so ein bisschen eben dieses Silicon Valley Technologiemodell mit Made in Germany Precision Manufacturing. So, das ist so ein bisschen so die DNA von uns, dass wir eben so ein bisschen die Vorteile von beiden Standorten mitnehmen wollen. So, das gilt jetzt für uns im Besonderen. Und sozusagen langfristig sehen wir es schon so, dass wir sozusagen eigentlich so ein bisschen auch dieses Expertise, wie kann man wirklich technologisch super anspruchsvolle und innovative Vorhaben auch sozusagen umsetzen in einem Ökosystem, wo das noch nicht so ganz gang und gäbe ist, so mehr oder weniger. Und damit, also das sehen wir auch so ein bisschen als strategischen Vorteil, dass wir eben sozusagen auch so gerade im deutschen Markt in noch eher doch eher behäbigen Industrie teilweise dann ein ganz anderes Tempo vorlegen. So, und ich glaube, das ist sowohl zum einen auf der Recruiting-Seite interessant, aber zum anderen auch einfach strategisch für unsere Kunden interessant, weil die natürlich dann auch sagen, okay, inwieweit können wir sozusagen mit dem, was wir anbieten, auch unsere Kunden helfen, sozusagen die Digitalisierung ein bisschen voranzutreiben. So, also so abgedroschen das klingt, jeder redet davon, ja, wir machen Industrie 4.0 und es wird alles smart und sowas. Ja, man muss es halt auch machen. So, man muss halt auch wirklich sozusagen sich da konkrete und nicht irgendwie nur einen Sensor irgendwo an der Maschine dran klatschen und das macht dann einen Cloud-Dashboard, so mehr oder weniger. Man muss auch wirklich das auf das Level bringen, sodass es wirklich einen ökonomischen, sehr stark messbaren Mehrwert bringt. Und ich glaube, da wünsche ich mir vom Standort Deutschland insgesamt mehr Ambition und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, diese Ambition mitzubringen.
Ja, das klingt schon so durch. Ja, machst du dir denn Sorgen um den Standort Deutschland?
Ein bisschen. Also ich glaube, es besteht so ein bisschen die Gefahr, was man, glaube ich, jetzt so langsam auch erkennt, dass man sich ein bisschen zu sehr auf den Lorbeeren des 20. Jahrhunderts ausruht. So, also dass man eben sagt, so ja, wir haben so richtig krasse Autos entwickelt, wir sind immer noch Weltmarktführer, noch, oder Tesla ist schon gut am Nachziehen. So, also, aber die Frage ist halt im Grunde, wie sehen die nächsten 100 Jahre aus? Und ich glaube, da ist es noch sehr offen im Grunde so, also wo man auch wirklich so ein bisschen so den Internetboom der letzten 20 Jahre schon ein Stück weit verpasst hat. So, also wo halt wo halt natürlich jetzt wird es auch diverse erfolgreiche und super interessante Firmen auch in dem Bereich gibt, die jetzt auch neu sind, aber wo einfach nicht das Innovationszentrum da liegt. Und ich glaube, da also ist jetzt so ein bisschen das gerade dabei, auch in der Politik, glaube ich, anzukommen, so, dass man da auch gegensteuern muss. Also dass man da, dass es nicht sich von alleine irgendwie einfach umkehrt, so mehr oder weniger. Und ich glaube, im Vergleich dazu ist es halt eben gerade in den USA oder sowas so ein bisschen so, dass man, da ist halt der Drang stärker, so ein bisschen, oder der Wille so ein bisschen stärker an der Stelle, so ja, wir sind nicht mit dem zufrieden, was wir jetzt aktuell haben, sondern da muss sich was ändern. Und so. Und ich glaube, dieser Geist ist so ein bisschen, ist auf jeden Fall noch keine Mehrheit hier, so mehr oder weniger, sondern ist nur so ein bisschen in Nischen zu finden. Aber ich bin optimistisch, dass sich das in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen wird bei uns.
Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über die Finanzierungsrunde. Das ist ja eigentlich eine gute Brücke, weil bei euch steckt ja jetzt auch nur US-Geld drin. Ne? Y Combinator, da seid ihr daraus hervorgegangen und dann jetzt Kostler, wie werden sie ausgesprochen? Kostler wahrscheinlich, ne?
Kostler Ventures, ja. Größtenteils, so, also nicht ganz. Okay. Das ist so, das kleine gallische Dorf.
Aha.
Wir haben tatsächlich ein paar kleinere Investoren hier auch gerade aus dem Bereich Karlsruhe mit drin. The First Momentum, die sozusagen wirklich auch die allerersten Investments für diverse Startups machen, also wirklich in der frühesten Phase investieren.
Aha, super.
Sowie die Lea Partners aus Durlach. Die sozusagen, also es sind beides sozusagen auch, ich würde sagen, aufstrebende Fonds, so mehr oder weniger, die auch das so wirklich so ein bisschen erkannt haben und merken, ja, Moment hier, gleichzeitig ist ja eben auch dieser Nachteil oder dieser Rückstand, so ein bisschen, was das Ökosystem angeht, auch eine riesige Chance, glaube ich auch. Also sowohl eben für angehende Gründer als auch für angehende Investoren, würde ich so immer sagen, so ein bisschen, weil eben einfach der Markt, ja, ich meine, mittlerweile gibt es auch mehr Konkurrenz von den größeren US-Fonds auch, die jetzt auch mehr stärker global investieren. Aber also ich glaube, von der Verteilung her sind wir bei 90% plus sozusagen Finanzierung und damit auch Finanzierung aus den USA.
Ja, aber das hat ja, und ihr seid auch eine Inc., habe ich gesehen, ne? Das kommt doch dazu, ja. Also das heißt, wenn jetzt die Wirtschaftswoche, sagen wir, die Hoffnung äußert, dass ihr quasi den Zukunftsstandort Deutschland oder die Zukunft des Standortes Deutschland irgendwie sichern könntet, dann hat das ja auch so ein kleines Fragezeichen da dran, ne?
Ja, in der Tat, das stimmt. Also ja. Es hat taktische Gründe, so zum, also weil damit geht es schon los, mehr oder weniger, dass schon auf der rechtlichen Ebene im Grunde es einfach viel weniger sozusagen Vertragsrecht dazu gibt, was diese Venture-Capital-Investments regeln. Also das gibt so ein bisschen im Kommen für was die GmbHs angeht und wie man da investieren kann und so weiter. Aber im Vergleich, wenn man eine Inc. ist, dann ist das etabliert und da schlafen alle Anwälte ein, so mehr oder weniger, wenn man denen was erzählt von wegen, wir möchten jetzt hier eine Finanzierungsrunde machen. Also das ist einfach, das ist gang und gäbe. So, also, und da sind wir sozusagen, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, sozusagen, wir stellen uns so auf, dass wir einfach so schnell wie möglich wachsen und vorankommen können. So, in unserem Fall heißt es eben sozusagen die Delaware Inc. als die Opa-Gesellschaft oder Holding-Gesellschaft sozusagen. Und dann sind wir aber auch gleichzeitig eine GmbH auf der deutschen Seite, was wiederum gut ist sozusagen auf der Kundenseite, weil für die ist das das ist eine GmbH, die verkauft eine Zeile, wunderbar, genauso haben wir das gern. Und da können wir sozusagen so ein bisschen die Komplexität auf beiden Seiten dann sozusagen gering halten.
Ist das eine Delaware Inc.? Ja. Weil ich habe Lady Lake irgendwie gesehen, deswegen war ich ganz verwundert, das klang jetzt nicht nach Delaware.
Es ist eine Delaware Inc., ja. Okay. Es ist vielleicht irgendwie so der Registered Agent oder sowas.
Ach so,
ist eine Delaware Inc. einfach, weil das so das Geläufige ist und das ist, da kommt das ganze Standardvertragswerk.
Ja, deswegen habe ich mich gewundert. Ich dachte, es gibt vielleicht plötzlich einen zweiten Hotspot noch, den man kennen muss. Ja.
Nee, ich glaube nicht. Aber du hast schon recht, auf jeden Fall. Also sozusagen, also technisch sozusagen sind wir eine amerikanische Firma.
Genau.
So, also im Grunde, da ist auch gar nicht, also ich will auch eigentlich auf keiner Seite so diesen, die jetzt unfassbar, so diesen patriotischen Zug jetzt extrem anstimmen. So, ich glaube, es ist was, wo so ein bisschen auch beide Regionen von profitieren können. Aber letztendlich im Grunde, ich glaube, muss man sich auch einfach irgendwie als Unternehmer die Realität sehen und schauen, so, ah ja, okay, hier kann ich am schnellsten Geld einsammeln, wunderbar, hier kann ich am schnellsten irgendwie Experten für Manufacturing einstellen, okay, wunderbar, und dann richtet man sich so ein bisschen danach.
Nee, total, also das war auch gar kein Vorwurf, sondern eher die, vielleicht, was man mitnehmen muss, man hat, glaube ich, die Hoffnung, dass Politik versteht, dass bestimmte Rahmenbedingungen hier nicht so sind wie in den USA, vielleicht auch das Mindset von Kunden und von Mitarbeitern und so weiter, also, ne, dass wir an vielen Stellen aufwachen müssen, damit eben Unternehmen wie ihr nicht abwandern. Ich glaube, das muss man einfach mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wie weit, du hast jetzt eben das Wachstum sehr in den Mittelpunkt gestellt, wie weit kommt ihr denn mit dem Geld?
Also wir ziehen damit sozusagen unsere, wir nennen sie die Factory One auf tatsächlich. Okay. Also im Grunde ist es wirklich so ein bisschen auch der, so nach dem Motto.
Elon Musk Sprech fast, ne?
Genau, ja, genau, sehr richtig. Also ich wollte gerade auch den Elon Musk Sprech, da gibt es nämlich auch einen guten, the factory is the product.
Aha, cool.
So, und auch und das ist wirklich auch das Mindset für uns, dass wir sozusagen eigentlich die, sozusagen von allem, was wir jetzt hier aufbauen, so mehr oder weniger, und in Betrieb nehmen und programmieren, das fließt für uns sozusagen in einen zentralen Datenbestand, sodass wir sozusagen, nachdem wir diese Prototypfabrik hier aufbauen, sozusagen dafür bereit sind, die sozusagen per Blaupause direkt neben die ganzen großen Standorte weltweit unserer Kunden zu setzen. Mhm. So, und im Grunde damit wird sozusagen nicht nur ein Fertigungsbetrieb sozusagen hier aufgebaut, sondern eben ein Schema, wo sozusagen ein automatisierter Fertigungsbetrieb, der nur noch ganz bestimmte Inputs braucht, wo man irgendwie Strom und Wasser und Gas und Metall reinschiebt, so mehr oder weniger. Und hinten kommen eben diese ja doch recht wertvollen pro Stückzahl Präzisionsbauteile raus. Aber wo eben ganz viel von sozusagen der Handarbeit und dem, sozusagen dem, was einfach was nicht so gut skalierbar ist, sozusagen, einfach nicht mehr benötigt wird.
Das war mir gar nicht klar eben gerade, dass ihr die sogar dann in großen Stückzahlen produziert, diese Fabriken, oder baut und dann neben die Standorte eurer Kunden stellt. Das heißt, jetzt bleiben wir bei Tesla oder vielleicht auch, irgendein Medizinhersteller oder sowas, Medizinteilhersteller, die kaufen von euch oder mieten von euch als Subscription-Modell, also Factory as a Subscription, kann man sich das vorstellen, ja.
Genau, also das ist noch langfristig. So, ja. Also davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. So, aber die Idee ist ja eben gerade so, also wohin ja auch der Trend geht, ist so ein bisschen einfach, ist von CapEx zu OpEx, also dass wir sozusagen sagen, ihr müsst da nicht eure eigene Fabrik komplett einkaufen und dann irgendwie, dann habt ihr die rumstehen, sondern wir bieten euch sozusagen den Service an, der dann auch mit euch wächst. Das so zum einen. Und zum anderen eben einfach diese Ortsunabhängigkeit. Weil heutzutage ist so ein Betrieb schon mal einfach schon deswegen nicht ortsunabhängig, weil man dann eben die ganz bestimmten Kompetenzen sozusagen erstmal dafür einstellen muss und sagen, naja gut, wenn wir jetzt aber den Betrieb um Faktor 5 vergrößern wollen würden, dann müssen wir auch 5-mal so viele qualifizierte Leute finden. Die gibt es aber gar nicht. So, also im Grunde ist wirklich schon so Faktoren, die man sich gar nicht bewusst ist, so mehr oder weniger, weil man wirklich so aus der IT-Welt kommt, so mehr oder weniger, die dann auf einmal so das Wachstum begrenzen an der Stelle. Und für uns ist es natürlich super, weil wir sagen, wir gießen sozusagen diese Kompetenz in unser System, so mehr oder weniger. Und das ist dann sozusagen der Mehrwert, den wir dann eben in beliebiger Stückzahl an beliebigen Orten ausliefern können.
Abgefahren. Du Jonas, also sehr, sehr spannend. Da gäbe es jetzt wahrscheinlich noch viele Punkte, über die wir sprechen können. Aber ich würde fast vorschlagen, wenn wir aus deiner Sicht nichts Wichtiges vergessen haben für den Moment, dass wir einfach in den nächsten Monaten nochmal ein Update machen, weil es klingt ja so, als seid ihr mit einer doch recht hohen Geschwindigkeit unterwegs.
Ja, das klingt super.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Wir haben ja als letzte Frage, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir alle unsere Gäste nochmal bitten, dass sie ihren Lieblingstool oder ihren Geheimtipp an Tools nochmal vorstellen. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, und zwar, ich habe euch mitgebracht Cron. Vielleicht mit kleinem Disclaimer, der Gründer ist ein Freund von mir, aber es passt dafür perfekt und ich verwende dieses Produkt extrem gerne. Und zwar, das ist ich habe natürlich jetzt nicht den offiziellen Slogan dafür, aber es ist sozusagen der Google-Kalender für Professionals. So, also im Grunde, es ist eine Desktop-Anwendung, die sozusagen deinen Kalender supercharged. So, also was heißt supercharged? Im Grunde sowas wie, also es ist im Grunde einfach so für jeden, der sozusagen den Tag gerne mal gefüllt hat mit Terminen, mit Meetings, mit allem Möglichen, so wie ich auch einer bin. Und aber eigentlich da so ein bisschen so eine Art 15% von der Assistenz der Geschäftsführung braucht, so mehr oder weniger, um einfach sozusagen mit diesem ganzen Scheduling und Terminvereinbarung und daran zu erinnert werden, irgendwie jetzt hier und da ins richtige Zoom zu joinen, da Unterstützung gebrauchen kann. Und ich glaube, das ist fast jeder von uns, weil ich glaube, die richtige Story dazu ist eigentlich, Zeit ist die wichtigste Ressource, die wir haben und die sollten wir, wenn irgendwie möglich, so ideal wie möglich verwenden. Und Cron hat so Features wie, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Termin mit jemandem vereinbaren will, einfach, ich ziehe kurz 3 Slots über irgendwie die Zeiten, die ich jemandem vorschlagen will, kann dann direkt mit Steuerung C so ein Snippet rauskopieren, how would one of these times work for you? Und dann die direkt jemandem schicken, die werden dann schon als belegt markiert bei mir. Ich kann daraus dann direkt den Termin erstellen. Ich kann mir so Blöcke einteilen für, hier möchte ich bitte nicht gestört werden, hier möchte ich einfach fokussiert arbeiten können. Also es ist so ein bisschen eine, im Grunde eine Productivity-App, für die einfach den Kalender wirklich zu Freunde zu, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, zu Freunde zur Benutzung macht und gleichzeitig auch so ein bisschen das eigene Zeitmanagement einen da so ein bisschen in die Richtung pusht, das eigene Zeitmanagement zu verbessern.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Du, Jonas, hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr, also deine Begeisterung ist ansteckend und das Thema ist natürlich sowieso irgendwie total abgefahren. Hab ich so noch nie gehört. Von daher wirklich, lass uns in Kontakt bleiben und dann freue ich mich auf das Update, ja?
Ja, klingt gut. Freut mich sehr. Hat Spaß gemacht.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's. Das war Jonas Schneider, der CEO und Founder von Daedalus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es, wie gesagt, total faszinierend. Nochmal die Bitte, denkt mal drüber nach, ob ihr das teilen könnt im Freundes- oder Bekanntenkreis oder Kolleginnen- oder Kollegenkreis. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und dann nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht's hier weiter mit Matti Schur, dem CEO und Founder von Avocargo. Und dann morgen der Zusammenschnitt von OMR Reviews. 10 Empfehlungen unserer Gäste hier aus dem Podcast mit Tools, die sie gerne im Alltag benutzen. Da waren ein paar Sachen dabei, die ich wirklich mir angeguckt habe. Und ja, die haben es in sich. Tolle Empfehlungen dabei. Und dann am Sonntag meine Kollegin Annalena Kümpel, wie jeden Sonntag, dieses Mal schon die 54. Folge von Startup Insider Read Only, unserem Bücherpodcast. Diesmal mit dem Autor Dietmar Hölscher, dem Inhaber von Fire Startup Business, über sein Buch Digitale Revolution. Wie sieht unsere Zukunft aus? Das Ganze eben eine Zusammenstellung mit 22 Expertenbeiträgen. Auch hochgradig spannend. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein schönes Wochenende. Aber ich sag mal, eine der drei Folgen sollte euch ja noch interessieren. Von daher bis später, bis morgen oder bis Sonntag.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Dahin.